Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Im Iran wird die Bahai-Religion weiter unterdrückt. Die Religion wurde jetzt auch noch aus dem Personalausweis gestrichen. Der US-Bundesstaat Utah gilt als besonders religiös und konservativ, doch auch hier wurden jetzt sogenannte Konversionstherapien verboten. War er Hitlers Papst oder wollte er Juden retten? Über Pius XII. Wurde jetzt in Frankfurt diskutiert. Und in England wurden wertvolle Bibelfragmente gestohlen. Um all das geht es heute, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Iran wird heute ein neues Parlament gewählt. Viele Kandidaten wurden allerdings gar nicht erst zugelassen und so steht im Prinzip bereits vorher fest, dass die Konservativen die religiösen Hardliner wieder gewinnen werden. Keine guten Aussichten sind das für die religiösen Minderheiten im Land, wie die Bahai. In der Islamischen Republik werden sie seit Jahren unterdrückt. Jetzt kommt noch etwas Neues hinzu, denn die Bahai-Religion wird auch aus dem Personalausweis gestrichen. Das hat ganz erhebliche Folgen, berichtet Frank Aheimer.
Der iranische Personalausweis, die sogenannte kluge Karte, so die wörtliche Übersetzung aus dem Persischen, hat es in sich. Die elektronische Chipkarte speichert alle persönlichen Daten, biometrische Eigenschaften und Fingerabdruck, Personenstand und Religionszugehörigkeit. Genau das wird jetzt für die Bahai, die größte religiöse Minderheit im Iran, zum Problem, erklärt Markus Grübel, Beauftragter für weltweite Religionsfreiheit der Bundesregierung.
Ende Januar kamen neue Regeln für die Personalausweise heraus und es sind nur noch die traditionellen Religionen möglich anzukreuzen. Wenn also ein Bahai jetzt einen Personalausweis beantragen will, muss er entweder sich zu einer anderen Religion bekennen, zum Beispiel zum schiitischen Islam, oder aber er kriegt keinen Personalausweis.
Jascha Noltenius, Beauftragter für Menschenrechtsfragen der deutschen Bahai-Gemeinde, sieht darin eine weitere Maßnahme des Iran, die Bahai im Land gezielt unter Druck zu setzen.
Es gibt kein Merkmal mehr für eine sonstige Religion und deswegen können die Bahai jetzt nicht mehr ihre eigene Religion angeben, sondern müssten lügen, müssen eine der vier anderen Religionen angeben. Das heißt, den Islam, das Christentum, den Zoroastrianismus oder das Judentum. Und für die Bahai ist es deswegen ein Problem, weil nach ihren Glaubenslehren die Wahrhaftigkeit die Grundlage aller menschlichen Tugenden ist. Das heißt, sie sollen ehrlich sein und sollen eben gerade auch nicht ihren Glauben verleugnen. Und dazu wären sie jetzt gezwungen, um den Personalausweis bekommen zu können.
Bei einer Vielzahl von Alltagsgeschäften im Iran geht ohne die smarte Chipkarte nichts mehr. Etwa bei der Nutzung von Online-Auftritten der Behörden, bei Hotelbuchungen, bei der Gesundheitsversorgung oder der Verteilung von subventionierten Gütern wie Benzin müssen die Iraner sich elektronisch ausweisen.
Ohne diese neuen Chipkartenausweise können jetzt im Iran keine Führerscheine oder Reisepässe mehr beantragt werden. Man kann kein Eigentum erwerben, man kann kein Darlehen aufnehmen, noch nicht einmal Überweisungen tätigen. Und das führt dann natürlich im Endeffekt dazu, dass die Bahai ihre eigenen Familien nicht mehr ernähren können, dass ihnen eigentlich unmöglich gemacht wird, überhaupt noch ein richtiges Leben zu führen.
Die Bahai gehen davon aus, dass alle Religionen und Menschen eine Einheit bilden, gleich welcher Nation oder Kultur. Männer und Frauen gelten als gleichwertig. Da ihre Religion nach dem Islam entstanden ist, genießen sie nicht im Iran den Schutz der anderen religiösen Minderheiten wie Christen, Juden und Zarathustrier.
Die Bahai werden im Iran seit 40 Jahren in allen Lebensbereichen systematisch diskriminiert und verfolgt. Sie werden nicht zur Universität zugelassen, sie bekommen keine Arbeitserlaubnis, sie werden willkürlich inhaftiert, sie können ihren Glauben nicht praktizieren und jetzt kommt diese zusätzliche Personalausweisregelung eben noch hinzu, sodass sie noch weiter aus der Gesellschaft ausgestoßen werden und die iranische Regierung eben ihr Ziel weiter verfolgt, die Bahai als lebensfähige Einheit der Gesellschaft zu zerstören.
Nach einem Bericht des UN-Sonderberichterstatters Javid Rehman gelten die Bahai im Iran als ungeschützte Ungläubige und haben unter ungeheuerlichsten Formen der Unterdrückung zu leiden. Bereits 1991 wurde ein geheimes Memorandum der iranischen Regierung öffentlich. Darin hieß es, Bahai seien als Analphabeten zu halten, auf niedrigstem Existenzniveau lebend und stets voller Angst, dass ihnen Inhaftierung oder noch Schlimmeres droht. Die Maßnahmen der Regierung werden durch gezielte Kampagnen in den Medien unterstützt.
In den staatlichen Medien gab es in den letzten 6 Jahren knapp 40.000 Artikel oder Berichte, die gezielt gegen Bahai gerichtet sind, die eben die Bahai diffamieren, die Bahai als Sündenböcke für alle möglichen gesellschaftlichen Probleme bezeichnen, sodass im vergangenen Jahr die Social-Media-Plattform Twitter auch einige Konten von staatlichen Nachrichtenagenturen wegen koordinierter und gezielter Belästigung von Bahai geschlossen hat.
Gide Jensen im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages beklagt in diesem Zusammenhang schwere Menschenrechtsverstöße des Iran.
Die Menschenrechte werden eigentlich in allen Bereichen mit Füßen getreten. Nicht nur, wenn es um religiöse Minderheiten geht, sondern auch Frauenrechte. Der Iran vollstreckt immer noch die Todesstrafe am häufigsten mit 235 Todesurteilen allein im letzten Jahr. Und wenn man dann derzeit die Bevölkerung anschaut, wie sie auf die Straße gehen und für mehr Freiheiten demonstrieren, dann sieht man, wie hart das Mullah-Regime gegen sie vorgeht.
Die neuen Regeln für Personalausweise im Iran bezeichnet sie als perfides Gesetz gegen die Bahai.
Die Bahai haben sich ja verpflichtet, nicht über ihre Religionszugehörigkeit zu lügen. Das heißt, sie müssen sich entweder überlegen, keinen Ausweis zu beantragen, oder über ihre Religionszugehörigkeit lügen, was sich eigentlich mit ihrem Glauben nicht vereinbaren lässt. Das heißt, es würde, wenn man sich gegen die Lüge entscheiden würde, wovon ich erstmal ausgehe, dass das viele Bahai tun würden, würde man sich drastisch einschränken müssen im Alltag. Und das stelle ich mir grauenhaft vor. Und da müssen wir klarer zur Sprache bringen, dass das so nicht geht, weil der Iran hat den Zivilpakt unterzeichnet, ratifiziert und sich auch zu seiner Einhaltung bekannt. Und dieses Gesetz ist nicht konform mit dem Zivilpakt.
Die FDP-Politikerin bezieht sich auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, kurz UN-Zivilpakt. Mit Sorge verweist die Vorsitzende im Ausschuss für Menschenrechte auch auf den Einfluss des Iran auf die Nachbarstaaten in der Region.
Der Iran hat ja auch einen großen Einfluss auf Nachbarländer, das darf man ja auch nicht vergessen in diesem Bereich. Ich war in Ägypten mit dem Ausschuss und auch da sieht die Lage der Bahai schwierig aus.
Auch im Jemen werden Bahai immer wieder inhaftiert. Anfang letzten Jahres wurde ein Bahai dort zum Tode verurteilt. Inzwischen fordert auch die Bundesregierung die massive Diskriminierung der Bahai und anderer religiösen Minderheiten im Iran müsse endlich ein Ende haben. Bärbel Kofler, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte, erinnert daran, dass der Iran völkerrechtlich verpflichtet ist, seine Bürger vor Diskriminierung und Verfolgung zu schützen. Und Markus Grübel, Beauftragter der Regierung für weltweite Religionsfreiheit, stellt unmissverständlich klar:
Religionsfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht und dieses Menschenrecht wird im Iran nicht gewährt. Die Angehörigen religiöser Minderheiten sind stark benachteiligt, bedrängt, manchmal sogar mit dem Leben bedroht. Mehrere hundert Bahai sind in den letzten Jahren verhaftet worden. Es gab schon viele Todesurteile. Und im Grunde ist für die rund 300.000 Bahai ein Leben im Iran extrem schwer und extrem gefährlich.
Die Situation der Bahai im Iran verschlechtert sich weiter. Ein Beitrag von Frank Aheimer. Der US-Bundesstaat Utah gilt als besonders konservativ, auch weil er einst von Mormonen gegründet wurde. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, sie stellt auch bis heute die Mehrheit der Bevölkerung in dem Bundesstaat. Doch es tut sich etwas. Die Kirche öffnet sich für Modernisierungen und Reformen. Das zeigt sich auch daran, dass in Utah jetzt sogenannte Konversionstherapien verboten wurden. Es berichtet Thorsten Teichmann.
Der Bundesstaat Utah hat niedergelassenen Therapeuten jede Behandlung verboten, die darauf abzielt, die sexuelle Orientierung von Jugendlichen zu ändern. Therapeuten, die sich nicht daran halten, können ihre Zulassung verlieren. Die Kehrtwende in Utah war möglich geworden, nachdem die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, auch bekannt als christliche Konfessionsgruppe der Mormonen, einem Kompromiss zugestimmt hatte, sagt John Larson beim Interview in Salt Lake City. Es gibt viele junge Mormonen, die sich als aktive Gläubige bezeichnen, die aber kein Problem mit Lesben, Schwulen und transsexuellen Menschen haben. Deshalb versucht die Kirche, eine Balance zu finden. Sie will relevant bleiben und Glaubensartikel nicht aufgeben, aber sie muss auch mit der Veränderung Schritt halten. Larson setzt sich in Salt Lake City für Dialog innerhalb der Gemeinde der Mormonen ein. Er selbst hat aber mit der Kirche gebrochen. Larson begleitet die Entwicklung seitdem von außen. Bis vor ein paar Jahren mussten Frauen bei bestimmten Zeremonien im Tempel einen Schleier tragen. Das hat die Kirche aufgegeben. Sie verändern sich ständig, weil die jüngeren Leute die alten Rituale und diese Sachen nicht wollen. Reformer und Bewahrer, es sind völlig entgegengesetzte Kräfte, die an der Kirche ziehen. Bekannt seien doch vor allem Klischees über Utah, erklärt Troy Williamson im Interview mit der New York Times. Dabei sei es in den vergangenen 5 Jahren gelungen, konservative Vorstellungen zu durchbrechen. Zum Beispiel bei der sogenannten Konversionstherapie, sagt der Psychologe bei einem Gespräch in seinem Haus in South Jordan.
Maybe 15, 20 years ago.
Vor 15, 20 oder 30 Jahren gab es Schocktherapie, Menschen ins Eisbad packen, damit sie aufhören, schwul zu sein. Viel Schaden ist da angerichtet worden, das wurde in Anhörungen alles öffentlich. Williams lebt mit seinem Ehemann südlich von Salt Lake City in einer schmucken Siedlung. Neben der Eingangstür, gleich rechts im Zimmer, wartet Spielzeug für die Enkel. Beide sind schon Großeltern. Und sie sind nicht aus der Kirche ausgetreten. Das ist möglich, weil der lokale Bischof ihre Ehe respektiert. Veränderung kommt in kleinen Schritten. Utah ist nun der 19. Bundesstaat in den USA, der Behandlungen zur sexuellen Orientierung verbietet. Das heißt, für Eltern und Vertreter der Kirche gilt das ausgesprochene Verbot nicht. Was für neue Kritik sorgt, erklärt Preston Ferguson.
Well, I think the concern was that
ich denke, die Bedenken rühren daher, dass es illegal für alle ist, nur nicht für diejenigen, die gleich gar nicht qualifiziert sind. Für die bleibt es legal, also Eltern, Großeltern, selbsternannte Berater. Ferguson bringt einen Ordner mit Zahlen und Statistiken. Er zitiert, dass Selbstmorde bei LGBTQ-Jugendlichen, die der Kirche angehören, 8-mal häufiger vorkommen als bei Altersgenossen. Diese Zahlen haben Ferguson zum Austritt bewogen. Als Mormone sieht er sich kulturell immer noch. Interessensvertretungen von Angehörigen und Hinterbliebenen machen deshalb Druck, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sich noch stärker öffnet.
Thorsten Teichmann aus dem US-Bundesstaat Utah. Pius XII. War Papst während des Zweiten Weltkriegs. Doch welche Rolle spielten der Papst und die katholische Kirche in der Nazizeit? Das fragen sich nicht nur Historiker schon seit Jahrzehnten. Anfang März sollen jetzt Archive im Vatikan geöffnet werden, die neue Erkenntnisse bringen könnten zu diesem Sachverhalt. Darüber wurde jetzt bereits diskutiert im Haus am Dom in Frankfurt am Main. Dabei war Anne-Kathrin Hochstratt.
Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Uni Münster hat große Hoffnung, dass in den kommenden Jahren vieles aufgearbeitet werden kann.
Man weiß immer nur das, was er nach außen von sich gegeben hat. Man weiß das, was in den anderen Archiven überliefert ist, also in den staatlichen Archiven in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, irgendwo. Aber man weiß eben nicht, was intern passiert ist. Das heißt, sie haben im Grunde nur den Output. Aber viel spannender ist ja auch das, was möglicherweise nie nach außen drang, weil er etwas machen wollte, was dann aus politischen Gründen in den internen Diskussionen vielleicht wieder zurückgestellt wurde.
Hubert Wolf wird sich aktiv an der Aufarbeitung zu Pius dem XII. Beteiligen und versuchen, offene Fragen zu beantworten. Fragen wie: Wollte Pius sich öffentlich gegen die Deportation der Juden aussprechen, ist dann aber zurückgeschreckt? Welche Rolle hat die katholische Kirche damals gespielt? Die Öffnung der Archive könnte helfen, das zu beantworten. Für Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, ein starkes Signal.
Ich glaube, dass die gemeinsame Erforschung dieses Archivs von katholischen Historikern, jüdischen Historikern, jüdisch geprägten Historikern einfach auch ein Ausdruck einer gemeinsamen Vertrauensbasis ist. Und diese Vertrauensbasis wird dann auch in dem Ergebnis dazu führen, dass eben von beiden Seiten, von christlicher, katholischer Seite und von jüdischer Seite, diese Ergebnisse auch so akzeptiert werden.
Wie Papst Pius XII. Eingeordnet werden soll, das wird sich erst in über 10 Jahren zeigen, wenn die Ergebnisse erscheinen sollen. Die Experten betonen, auch das wird kein Schlussstrich sein, sondern Diskussionshilfe. Dass das Interesse daran aber jetzt schon riesig ist, hat der vollbesetzte Saal im Frankfurter Haus am Dom gezeigt.
Ein Bericht von Anne-Kathrin Hochstratt. Und wir berichten natürlich weiter ausführlich über Papst Pius und die NS-Zeit hier in Tag für Tag, wenn es demnächst neue Erkenntnisse gibt. Wer hat die Bibel geklaut, beziehungsweise die Bibelfragmente? Das war und ist die Frage in England. Unter Verdacht steht ein renommierter Wissenschaftler der Uni Oxford. Aber immerhin, ein Teil der wertvollen Fragmente ist inzwischen schon wieder da. Aber es bleiben natürlich Fragen, zum Beispiel, warum wurde nicht besser darauf aufgepasst? Nach Antworten sucht jetzt die Kollegin Ada von der Deken.
Die Oxyrhynchus-Sammlung in Oxford. Sie ist ein echter Schatz. Ein Schatz, an dem sich ein renommierter Wissenschaftler bedient haben soll. Denn viele wertvolle Dokumente sind verschwunden. Aber der Reihe nach. Die Oxyrhynchus-Sammlung ist nach ihrem Fundort in Ägypten benannt. Dort setzten vor 120 Jahren 2 englische Forscher aus Oxford den Spaten an. Zutage kam eine Müllkippe und darin hunderttausende Papyrusschnipsel. Einige davon nur so groß wie Cornflakes. In Blechboxen gelangten die Papyri nach Oxford. Dort werden sie seither ausgewertet und nach veröffentlicht. Für Bibelforscher wie die Theologin Candida Moss ist die Sammlung von großem wissenschaftlichem Wert.
There's a lot within that collection that is completely unknown to outsiders.
Nur schätzungsweise 5% der Papyri in der Sammlung konnten bisher veröffentlicht werden. Das meiste ist in altgriechischer Sprache verfasst. Die Arbeit daran ist mühsam. Denn mit fast 500.000 Schriftstücken ist die Oxyrhynchus-Sammlung eine der größten weltweit. Unter den antiken Schriftstückchen findet sich viel Alltägliches. Briefe, Quittungen, Schuldscheine, Steuerdokumente und Testamente. Aber auch Gedichte. Und es kamen Teile der Bibel auf Altgriechisch zutage. Papyrologen und Bibelforscher haben deshalb großes Interesse an diesen kleinen Fragmenten, wie Candida Moss.
Well, I would say that from the Oxyrhynchus collection we could find.
In der Oxyrhynchus-Sammlung konnten wir beispielsweise Formulierungen im Neuen Testament entdecken, die bisher unbekannt waren. Wir haben antike christliche Texte gefunden, von denen wir nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Wir konnten alternative Versionen von Abläufen und Geschehnissen finden. Oder Anmerkungen zum Neuen Testament von den ersten christlichen Autoren. Auch unbekannte Werke von Sappho oder Homer sind darunter. Die Sammlung ist also für Historiker allgemein interessant, nicht nur für Bibelforscher. Sie kann uns dazu bewegen, die Vergangenheit neu zu bewerten.
Nur wenige Wissenschaftler können diese Schriftstücke überhaupt lesen und auswerten. Candida Moss ist eine von ihnen. Dass der aktuelle Diebstahl aus der Oxyrhynchus-Sammlung überhaupt bekannt wurde, ist vor allem ihr zu verdanken. Ein Kollege hatte sie vor einigen Jahren auf einer Konferenz angesprochen. Er hatte versucht, Zugriff auf ein bestimmtes Bibelmanuskript zu erhalten und festgestellt, dass dieses in der Hand der US-amerikanischen Familie Green ist. Die Greens unterstützen die evangelikale Bewegung und haben in Washington das Museum of the Bible gestiftet. Candida Moss kam das komisch vor.
Ich habe mir das einfach mal angeschaut. Und je mehr ich recherchierte, umso besorgter wurde ich. Der Verdacht erhärtete sich, dass mehrere Papyri in einem Museum gelandet sind, das zwar christliche Werte vermitteln will, in Wirklichkeit aber aus illegal erworbenen Manuskripten besteht.
Offenbar wurden einige Bibelfragmente aus der Oxyrhynchus-Sammlung an die Greens verkauft. Es gibt Quittungen, die nahelegen, dass der renommierte Oxford-Wissenschaftler Dirk Obink den Handel eingefädelt hat und sich damit persönlich bereicherte. Obink ist einer von sehr wenigen Wissenschaftlern, die Zugriff auf das Archiv hatten. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen, wurde allerdings mittlerweile vom Dienst suspendiert. Es laufen Ermittlungen gegen ihn. Auf eine Bitte um Stellungnahme für den Deutschlandfunk reagierte Obink nicht.
Wenn man in dem Bereich forscht und Papyri anschauen möchte, die nie zuvor veröffentlicht wurden, dann ist das extrem schwierig. Der Zugang ist nicht einfach. Das liegt natürlich daran, dass die Sammlung beschützt werden soll. In diesem Fall sieht es aber so aus, als habe die Trägerstiftung die Leute von der Sammlung ferngehalten, während sie von innen geplündert wurde.
Die umfangreiche Papyri-Sammlung in Oxford wird von der Egypt Exploration Society unterhalten. Die Stiftung machte erst im vergangenen Sommer öffentlich, dass insgesamt 13 Schriftstücke illegal ins Washingtoner Bibelmuseum gelangt seien. Das war fast ein Jahrzehnt, nachdem die ersten Manuskripte verschwunden sein sollen. Candida Moss kritisiert die Arbeitsweise vieler Träger historischer Sammlungen.
Die Sammlungen, Museen und Bibliotheken müssen wirklich einen besseren Überblick über ihre Archive bekommen. Nur weil es Sicherungskopien gibt, kann man belegen, dass in der Oxyrhynchus-Sammlung etwas fehlt. Das ermöglichte es, die Schriftstücke auszumachen, die im Museum in Washington gelandet sind.
Die Stiftung selbst will sich nicht zu den Vorgängen äußern, solange Polizei Ermittlungen laufen. Das teilte sie dem Deutschlandfunk auf Anfrage mit. Candida Moss kritisiert außerdem, dass es gefährlich sei, einfach nur darauf zu vertrauen, dass berühmte Wissenschaftler schon das Richtige tun würden. Das zeige der aktuelle Fall. Käufer von antiken Schriftstücken dürften es nicht dabei belassen, sich eine Urkunde zeigen zu lassen. Die angebliche Herkunftsgeschichte müsse in jedem Fall überprüft werden.
Wenn das Bibelmuseum oder die Green-Familie die angeblichen Verkäufer angerufen hätten, dann hätten sie sofort gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Schon in vielen Fällen haben sie Objekte ohne klare Herkunftskette gekauft und damit UNESCO-Verträge gebrochen.
Alle Oxyrhynchus-Exponate aus dem Bibelmuseum werden nun nach Oxford gebracht. Der Fall wirft trotzdem viele Fragen auf, die den Schutz wertvoller Kulturgüter betreffen. Tatsächlich hat die Egypt Exploration Society vor kurzem gemeldet, dass eine Inventur ergeben hat, dass nicht nur diese 13 Fragmente fehlen, sondern 120 Archivstücke aus der Oxyrhynchus-Sammlung. Von vielen fehlt jede Spur. Dabei können uns diese Papyri so viel Neues über unsere Kulturgeschichte verraten, wenn sie nicht vorher gestohlen werden.
Ada von der Deken berichtete aus England. Diesen und die anderen Beiträge der Sendung, die finden Sie wie immer zum Nachlesen und Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Damit geht Tag für Tag für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten folgt hier die Lebenszeit mit Andreas Stopp. Es geht dann um politische Korrektheit. Das Thema, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Zu Gast ist unter anderem der Philosoph Alexander Grau. Mein Name ist Christian Röther. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.